Sie hören den Artikel Weimarer Republik (Teil 4) (Moderne im Umbruch). Am 9. November 1918, dem Tag der Ausrufung der Republik im Zeichen der Revolution, wurde noch am Abend im Reichstagsgebäude ein Rat der Intellektuellen gebildet, die meisten von ihnen Expressionisten, die unter anderem die Verstaatlichung aller Theater und eine in das Volk zu tragende, weit verändernde Kunst forderte. Die am 3. Dezember 1918 konstituierte Novembergruppe mit Max Pechstein und César Klein sah sich in der Funktion eines Kunstrats, der in allen die Kunst betreffenden politischen Fragen maßgeblichen Einfluss beanspruchte. Er hatte beträchtlichen Zulauf, so von den Architekten Peter Behrens, Walther Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, von Malern wie Ludwig Meider, Wassily Kandinsky und Lionel Feininger oder Künstlern wie George Grosz, Conrad Felix Müller und Otto Dix. Die Gruppe war jedoch hinsichtlich der individuellen gesellschaftspolitischen Vorstellungen und künstlerischen Programme zu heterogen zusammengesetzt, um tatsächlich bedeutende Wirkung entfalten zu können. Ähnlich erging es dem Arbeitsrat für Kunst, der den Zusammenschluss aller Künstler zu einer wirklichen Arbeitsgemeinschaft anstrebte. Hier engagierten sich neben Mitgliedern der Novembergruppe unter anderem Bruno Taut, Erich Haeckel, Carl Schmidt-Rottluff und Emil Nolde. Neben dem quer durch Kunstgattungen fortwirkenden Expressionismus war die Frühphase der Republik Entfaltungsraum für eine Reihe weiterer avantgardistischer Stilrichtungen wie Kubismus, Futurismus, Purismus, Verismus und Konstruktivismus. Schockierende Wirkung entfaltete in der Frühzeit der Weimarer Republik der 1916 in Zürich entstandene Dadaismus, der nun von Berlin aus alle bisherige Kunst radikal in Frage stellte. Anstelle einer neuen Kunstrichtung ging es vornehmlich um Foto, Maschine und politisches Happening. Es wurden Dada-Soireen veranstaltet, zum Beispiel mit einem Wettrennen zwischen Nähmaschine, betrieben von George Grosz, und Schreibmaschine, bedient von Walther Mehring. Die Dadaisten erschienen in grotesken Masken, in militärischen Uniformen mit Monokeln, ritzten auf Holzpferdchen, französisch Dada, auf großen eisernen Kreuzen und Papiermachete-Totenköpfchen. Anlässlich der ersten internationalen Dada-Messe 1920 in Berlin standen Fotokollagen, Klebebilder, Witzplakate und ausgestopfte Puppen im Vordergrund. Das Klamaukartige, das betont Animalische. George Grosz und Johann Heathfield posierten zur Eröffnung mit dem Schild »Die Kunst ist tot, es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins«. Die Dada-Collage Raoul Hausmanns »Tatlin at Home« stellt einen Mann dar, der nichts als Menschen im Kopf hat. Der Staat unterstützte die neuen Strömungen durch Ankauf zeitgenössischer Kunstwerke für die Nationalgalerie, darunter impressionistische Werke von Leo von König, Ernst Oppler und Ulrich Hübner, aber auch expressionistische Kunst von Franz Heckendorff oder Josef Oppenheimer bis hin zu ersten Werken der Neuen Sachlichkeit. Die Vielzahl der Richtungen und Varianten unter Künstlern und Intellektuellen in ihrer Umbruchphase war in einem Motiv einig: in der Suche nach dem vollkommenen Neuen und der neuen Vollkommenheit. Meist ging es um nichts weniger als eine neue Welt und einen neuen Menschen, der auf Kompromisse zwischen Sozialdemokratie und bürgerlicher Mitte gegründete Weimarer Staat hatte unter ihnen nicht viele bedeutende Fürsprecher, wie es die Gebrüder Heinrich und Thomas Mann waren. Hermann Hesse zum Beispiel, trat aus der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste unter ausdrücklicher Bekundung seines Misstrauens gegen die deutsche Republik aus. Die paar guten Geister der Revolution seien totgeschlagen, die Gerichte ungerecht, die Beamten gleichgültig und das Volk infantil. Was die Verbreitung des republikanischen Gedankens betrifft, nahm bereits Kurt Tucholsky eine sehr begrenzte Reichweite an. Außerhalb der Hauptstadt Berlin sei nur fleckweise etwas von ihm zu merken. Östlich der Elbe sehe es damit faul aus, rechts der Oder oberfaul. Lebensstile im Wandel. Mit der Einführung des Acht-Stunden-Tags und ersten tariflichen Urlaubsregelungen wurde Freizeitgestaltung für die Masse der Lohnabhängigen in der Weimarer Republik überhaupt erst Alltagsbestandteil. Ein facettenreiches Angebot spiegelten die neuen Möglichkeiten: Rummelplätze, Varietés, Tanzsäle, Kinopaläste, Boxarenen und Sechstagerennen boten Unterhaltung. Theater, Bibliotheken und Volkshochschulen kamen dem Bildungsbedürfnis zugute. Größte Popularität erlangten Sport und Sportvereine. Massentaugliche Medien wie Schallplatte, Film, Illustrierte und Radio dienten unter anderem einer Demokratisierung des bis dahin weitgehend der gesellschaftlichen Oberschicht vorbehaltenen Kunstgenusses. An die Stelle der bisherigen Kluft zwischen ernster E-Kunst und unterhaltsamer U-Kunst sollte nun als Bogenschlag die A, Allgemeinkunst, treten. Starke Impulse für die kulturelle Entwicklung der Republik gingen von den Vereinigten Staaten aus. Das Bild des strahlenden Siegers aus Übersee, der Mythos vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die amerikanische Wirtschafts- und Finanzkraft und der Vorsprung in Massenproduktion und Massenkonsum verknüpften sich mit Vorstellungen von ungehinderter Rationalität, traditionellem Neuerertum, massenkultureller Avantgarde, Entfaltung neuer Medienwelten. Die Reaktion auf die hinsichtlich neuer Technik, Konsumerwartungen, Film, Tanz und Jazz sich ausbreitende amerikanische Welle waren allerdings unterschiedlich und im rechten politischen Spektrum von polemischer Abwehr bestimmt, die sich in Begriffen wie Negermusik niederschlug. Als Josephine Baker 1927 mit ihrer Charleston Jazz Band in Berlin auftrat, hatte sich Jazz als Teil der Vergnügungsindustrie bereits etabliert und galt seinen Anhängern als schick und modisch. Der Boden, auf dem neue Lebensformen sich herausbildeten, war die Großstadt, in ihrer Anonymität von nachbarschaftlicher Kontrolle kaum beeinträchtigt, gab es viel Raum zur freien persönlichen Entfaltung sowie ein reichhaltiges Medien- und Warenangebot. Zur Vergnügungsmetropole Europas wurde Berlin seit 1920 mit 4,3 Millionen Einwohnern die nach New York und London drittgrößte Stadt der Welt. Unbändiger als andersorts entwickelten sich in Berlin Tanzbewegung und Sexwelle. Sexuelle Fragen standen in der Literatur, im Film und im Theater weit vorn. Manchmal schritt der Zensor ein, aber insgesamt herrschte ein Klima der Duldsamkeit und jedenfalls war man in diesen Jahren hier großzügiger als sonst in einem Land. In Kaffeehäusern trafen sich zum Gedankenaustausch Avantgarde und gewöhnliches Publikum, Schriftsteller und Kritiker. Besonderer Anziehungspunkt der kulturellen Szene war das romanische Café, wo auch Maler und Schauspieler ein- und ausgingen. Als Stadt der Superlative war das damalige Berlin die größte und vielfältigste Zeitungsstadt der Welt, die Stadt der Theater, Konzertsäle und des politischen Kabaretts. Berlin verfügte über die schnellste Stadtbahn und war mit annähernd einer halben Million Anschlüssen auch die telefonierfreudigste Stadt der Welt. ausstrahlende neue Sachlichkeit. Mit dem Ende der Hyperinflation ergaben sich auch für Kunst und Kultur der Republik neue Rahmenbedingungen. Künstler und bürgerliche Intellektuelle hatten vielfach die kleinen und mittleren Vermögen verloren, aus denen sie ihren Lebensunterhalt hauptsächlich bestritten hatten. Nun galt es für sie, sich neuen Konsumansprüchen auf einem veränderten Markt zu stellen und eine demokratische, unpathetische Gebrauchskunst zu entwickeln. Eine allgemeine Versachlichung der ästhetischen Ausdrucksformen setzte sich nun als neue Stilrichtung gattungsübergreifend durch. Der Begriff neue Sachlichkeit wurde zuerst auf die Malerei angewandt, wo die Avantgarde, oft in Gestalt bereits bekannter Künstler, nun in Stillleben und betont unprätentiösen Porträts auf Objektivität und Distanziertheit zielte, auf eine neue Gegenständlichkeit. In der Architektur, die mehr als jeder andere Aspekt der Weimarer Kultur einen dauerhaften internationalen Einfluss ausübte, war vor allem das 1919 in Weimar gegründete und 1925 nach Dessau verlegte Bauhaus ausstrahlend wirksam. Hier wurde der Anspruch der Wiedervereinigung aller werkkünstlerischen Disziplinen, Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe und Handwerk, zu einer neuen Baukunst erhoben. Die Vorstellungen aus der früheren Weimarer Ära von einem künstlerischen Gesamtkunstbau, wobei der Künstler als Steigerung des Handwerkers verstanden wurde, wichen mit der von Walter Gropius organisierten ersten Bauhausausstellung unter dem Titel Kunst und Technik – eine Einheit, einem Bemühen um Anschluss an ökonomische Verwertungsmöglichkeiten. Konstruktion und Einrichtung von Häusern basierten in der Folge auf der Entwicklung von Prototypen für Handwerk und industrielle Serienfertigung. Im Umfeld des Dessauer Bauhausgebäudes wurden exemplarische Meisterhäuser errichtet, deren Gemeinsamkeit in Flachdach, kubischer Grundform und weißem Anstrich zum Ausdruck kam. Für den zeitgemäßen Städtebau, der als politische, soziale und wirtschaftliche Herausforderung begriffen wurde, sah Gropius breite Blocks mit nach Süden ausgerichteten Terrassen vor, als Baumaterial im Wesentlichen Stahl, Glas und Beton. Die Ausführung sollte präzis, praktisch, funktionell und frei von überflüssiger Ornamentierung sein, in der Wirkungsabsicht auf die kubische Komposition gerichtet. Auch die Wohnungseinrichtung wurde auf schnörkellose Funktionalität hin angelegt. Nicht versklavende Fülle, sondern eine befreiende Leere galt es zu erzeugen, beispielsweise auch durch einen Wohnungstyp ohne Tapeten, Vorhänge und Tischtücher. Bei den Möbeln sorgten Klapptische, Klappbetten oder Sofas mit Bettkästen für funktionelle Nützlichkeit. Fast alles ist brauchbar, schwenkbar, verstellbar, stapelbar, wegstellbar und damit letztlich austauschbar und könnte ebenso gut von jemand anderem benutzt, weggestellt oder weggeklappt werden. Als erste Einbauküche der Welt wurde 1926 die Frankfurter Küche vorgestellt. Zweckmäßiges Wohnen für jedes Einkommen, so ein Publikumstitel, bestand zumeist in recht kleinen Wohnungen, die aber den Eindruck von Weiträumigkeit vermittelten, weil fast alle Zimmer ohne Türen ineinander übergingen. Weiß getünchte Wände und große Fenster erzeugten Helligkeit, in der für Persönliches aber kaum Platz war. Auch die neusachlichen Möbel tragen zu dieser Unpersönlichkeit bei. Meist handelt es sich um Schleiflackmöbel mit Metallteilen, die auch im Behandlungszimmer eines Zahnarztes stehen könnten. Überhaupt dominiert das lackierte, verchromte, stählerne, synthetische, während warme Holztöne fast völlig fehlen. Doch auch in den Reihen der Architektur-Avantgarde war die reine Wohnmaschine umstritten. Manche von ihnen setzten sich für einen Siedlungsbau mit niedrigeren Häusern und möglichst vielen Grünflächen ein. Wo entsprechende Mittel zur Behebung der nach dem Weltkrieg eingetretenen Wohnungsnot zur Verfügung standen, wie zeitweise im Berliner sozialen Wohnungsbau zwischen 1924 und 1929, wurden fast 85% der neu gebauten Siedlungen und Wohnblocks durch die öffentliche Hand finanziert. Da konnten in verschiedenen Stadtteilen großzügig geplante Siedlungen mit Grünzonen geschaffen werden, von denen einige heute zum UNESCO-Welterbe gehören. Theater, Film, Musik und Literatur. Berlin wurde in den 1920er Jahren auch zu einer Weltmetropole des Theaters, in der die bedeutendsten Regisseure, die begabtesten Schauspieler und die renommiertesten Theaterkritiker anzutreffen waren und auf ein theaterbegeistertes Publikum stießen. Das Theater spiegelte den Zeitgeist, die Bühne glich einer nationalen Institution. Über neue Stücke wurde heftig debattiert, als seien sie Ereignisse von größter politischer oder gesellschaftlicher Bedeutung. Eine Uraufführung diskutierte man eingehender als einen neuen Roman. Und die Theaterkritiken wurden mit gespannter Aufmerksamkeit verschlungen. Unter den Theaterregisseuren standen Max Reinhardt als Meister des impressionistischen, neuromantischen Schauspiels und Leopold Jessner mit temporeichen und symbolträchtigen Inszenierungen bei Kritik und Publikum in höchstem Ansehen. Für starke politische Akzente standen das proletarische Theater Erwin Piscators und die Stücke Bertolt Brechts. Die Theaterbegeisterung zeigte sich jedoch außerhalb des etablierten Theaterapparats in Hunderten von Gruppen, Spielgemeinschaften und politischen Kollektiven. In Sprechchorbewegung, Gruppenlehrtheater und im agitatorischen Theater wurden politische und gesellschaftliche Erfahrungen mit dem Theaterspiel öffentlich artikuliert. Seit Mitte der 1920er Jahre war auch der Kinofilm als Kunstform allgemein akzeptiert. Nach zeitgenössischen Schätzungen gingen jeden Tag etwa 2 Millionen Menschen ins Kino. Nicht jeder Erwachsene ging ins Kino, manche aber wesentlich häufiger. In der Stummfilmära bis 1929 machten sich unter den deutschen Regisseuren Robert Wiene, Das Kabinett des Dr. Caligari, Fritz Lang, Dr. Mabuse der Spieler, Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens und G. W. Pabst, Die freudlose Gasse, einen Namen. Beliebt waren aber auch die Filme Charlie Chaplins und Russenfilme wie Sergei Einsteins Panzerkreuzer Potemkin. Mit dem Übergang zum Tonfilm verloren etablierte künstlerische Konzepte der Stummfilmzeit ihre Basis und wegen der für die neue Technik benötigten Investitionen setzte ein Konzentrationsprozess in der Filmindustrie ein. Das seit 1929 sich durchsetzende neue Genre bot in der Wirtschaftskrise dieser Zeit die populärste Form der Ablenkung, etwa in den Erzeugnissen Der blaue Engel oder Der Kongress tanzt. Auch die Musik stand während der ersten Jahre der Weimarer Republik im Zeichen des Expressionismus. Als dessen Höhepunkt die Uraufführung der Oper Woyzeck an der Berliner Staatsoper 1925 gilt. Gleichzeitig hatte Arnold Schönberg bereits die Wende von der freien Atonalität zur Zwölftonmusik eingeleitet. Ging es der neuen Musikrichtung um die Befreiung vom subjektiven, entdeckenden, andere die vorsubjektivistische Musik, vor allem des Barock, wieder? Komponisten wie Georg Friedrich Händel oder Johann Sebastian Bach erlebten eine Renaissance. Andere wiederum wandten sich dem Jazz zu. Großen Erfolg hatte Ernst Krenkens Jazzoper Johnny spielt auf. aber auch Revuen wie Schokolade Kiddies mit Musik von Duke Ellington oder die Revue Nègre mit Louis Douglas und Josephine Baker. Diese Revuen präsentierten zwar klischeehafte Darstellungen des Lebens des Afroamerikaners in den USA, wurden aber wie der Jazz überhaupt zur Zielscheibe nationalistischer und rassistischer Hetze. Die Unterhaltungsmusik orientierte sich nichtsdestoweniger an amerikanischen Vorbildern und machte sich zugleich neue Verbreitungswege wie Schallplatte, Rundfunk und Tonfilm zunutze. Paradigmatisch für diese Entwicklung steht die Karriere der Comedian-Harmonists, die Jazztitel ebenso wie Varietéstücke und Volkslieder im Repertoire hatten und in Filmen wie Die drei von der Tankstelle mitwirkten. Während das literarische Leben der Weimarer Republik einerseits stark von Autoren wie Gerhart Hauptmann, Heinrich Mann oder Stefan George bestimmt blieb, deren Hauptwerke bereits 1918 entstanden waren, entwickelten sich andererseits Reportage, Egon Erwin Kisch und Zeitroman, unter anderem Leon Feuchtwanger, Arnold Zweig, Jakob Wassermann, Hans Fallada, Erich Maria Remarque, die sich direkt oder literarisch chiffriert mit Erscheinungsformen und gesellschaftlichen Problemen der Gegenwart auseinandersetzten, so auch Alfred Döblins Großstadtroman Berlin-Alexanderplatz und Thomas Manns retrospektiver Bildungsroman Der Zauberberg. Eine eigene Gattung stellte daneben die kritisch-satirische Gebrauchslyrik, zum Beispiel eines Erich Kästner oder Kurt Tucholsky, dar. Die zeitgenössische Literatur fand während der Weimarer Republik großen Absatz. Remarques Im Westen nichts Neues zum Beispiel wurde bis Mai 1930 über 1 Million Mal verkauft. Unter den ausländischen Autoren verkauften sich vor allem Knut Hamsun, John Galworthy und Jack London sehr gut. Teilweise um ein Vielfaches höhere Auflagenstärken erreichte jedoch Literatur antimodernen Zuschnitts. Neben nationalistischer Kriegsliteratur wie von Werner Boimelburg und Ernst Jünger waren dies nicht zuletzt Bücher, die bereits in der Vorkriegszeit erschienen waren, wie Werke Gustav Frensens oder Ludwig Ganghofers. Auch exotische Schauplätze, Karl May und Kriminalromane Edgar Wallace sprachen ein Massenpublikum an. Die höchsten Auflagen aber erzielte Hedwig Kurz Mahler. Im Zeichen der Weltwirtschaftskrise. Zum Wendepunkt auch für die Kultur der Weimarer Republik, die bis 1928 alle größeren Erschütterungen überstanden hatte, wurde die ab 1930 spürbaren Auswirkungen der Großen Depression. Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise, die zum Stopp der kommunalen Wohnungsbauprojekte, zu Theaterschließungen und Massenentlassungen auch von Künstlern führte, zeigte sich, dass die bis dahin vorangetriebene Kultur für alle auf unsicherer materieller Grundlage fußte. Die Kartenpreise für Theater- und Opernplätze wurden für das Publikum zu teuer. Kinos gaben für Arbeitslose ermäßigte Karten aus und doch mussten allein in Berlin 100 Häuser aufgeben. Durch die Schließung von Kabaretts und Varietés verloren viele Musiker den Arbeitsplatz. Nach Schätzungen waren etwa 3/4 aller Musiker schließlich arbeitslos. Erschlaffen der künstlerischen Kreativität einerseits und eine zunehmende Proletarisierung und Radikalisierung andererseits, so Eberhard Kolb, bestimmten die kulturelle Entwicklung ab 1929-30. Während ein Teil der Künstler sich von der jetzt als bürgerlich und rein affirmativ stigmatisierten neuen Sachlichkeit abwandte und die äußerste linke Kunst nur noch als Waffe im politischen Kampf gelten ließ, intensivierten die traditionalistischen Kräfte ihre Angriffe auf die moderne Literatur, Malerei, Architektur und Bühnenkunst. Die Nationalsozialisten und andere rechte Gegner der Republik mobilisierten gegen die gesamte moderne Kunst mit Begriffen wie Kulturbolschewismus und Entartung. Man stellte der Asphaltkultur der Großstadt, die als willkürlich, jüdisch zersetzend und verniggert angegriffen wurde, das Idealbild einer intakten Ländlichkeit und Provinz gegenüber, die für die Rückkehr zum ursprünglichen, natürlichen und volkstümlichen stehen sollte. Die Spaltung des Weimarer Kulturlebens in seiner Endphase war, so Laqueur, die fatale Folgewirkung und Begleiterscheinung der Wirtschaftskrise. Die Gruppen hätten nebeneinander bestanden, nicht unbedingt friedlich, ebenso wie Zirkel verschiedener politischer und kultureller Einstellungen in anderen Ländern koexistierten. Es hätte geschehen können, aber es sollte nicht sein. Zwar hatte sich die Kultur der Weimarer Republik einerseits universal-demokratischen Werten und westlichem Lebensstil angenähert, doch gab es andererseits jene Kräfte, die anti-universalistisch, anti-amerikanisch und anti-parlamentarisch eingestellt blieben und auf einem spezifisch deutschen Weg in die Moderne beharrten, einem Weg, dem Begriffe wie nationaler oder völkischer Sonderweg zugeordnet sind. Siehe auch deutscher Sonderweg. Der amerikanische Historiker Jeffrey Herff hat diese kulturelle Ausrichtung als reaktionären Modernismus bezeichnet. Dessen Anhänger, so die Lesart, akzeptierten moderne technologische Entwicklungen als an sich neutral und als mögliche Mittel auf dem Weg zur Macht, lehnten aber die kulturellen, sozialen und politischen Entwicklungen der Moderne ab. Bei Autoren wie Oswald Spengler, Ernst Jünger, Hans Freier und Carl Schmitt findet sich deshalb neben Kulturpessimismus nachgerade eine Ästhetisierung der Technik. Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik. Wer von Weimar redet, heißt es bei Hagen Schulze, meint Weimars Scheitern. Unter den Zeitgenossen der damaligen Vorgänge seien recht schlichte Formen dazu geprägt worden, die Sozialdemokraten Otto Braun und Friedrich Stampfer etwa seien mit Versailles und Moskau ausgekommen. Schulze selbst wie auch die jüngere Forschungsliteratur ziehen dagegen eine Vielfalt bzw. ein Bündel von Ursachen und Gründen in Betracht, die in ihrer so gesonderten Bedeutung allerdings unterschiedlich gewichtet werden. Als zwangsläufig wird der Untergang der Republik bis zu der mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler beginnenden Etablierung der NS-Diktatur kaum noch angesehen. Vielmehr wird zumeist betont, die Weimarer Republik habe bis zu diesem Zeitpunkt eine Chance zu überdauern gehabt. Heinrich August Winkler schreibt, Hitlers Ernennung zum Reichskanzler war nicht der unausweichliche Ausgang der deutschen Staatskrise, die mit dem Bruch der Großen Koalition am 27. März 1930 begonnen und sich seit der Entlassung Brünings am 30. Mai 1932 dramatisch zugespitzt hatte. Hindenburg musste sich von Schleicher so wenig trennen, wie er genötigt gewesen war, Brüning durch Papen auszuwechseln. Hans Mommsen mutmaßt darüber hinaus, wäre die Reichstagsauflösung unter einer geschäftsführenden Regierung Schleicher erfolgt und Hitler der Bonus des Regierungschefs verweigert worden, hätten die folgenden Reichstagswahlen mit schweren Einbußen für die NSDAP und einer Stärkung der republikanischen Parteien geendet. Doch sei die mit Hitlers Ernennung verbündete Machtübertragung nicht nur dem Versagen Hindenburgs und seiner bevorzugten Ratgeber zuzuschreiben, sondern auch den Interessen der bürgerlichen Rechtsparteien an der Ausschaltung der Sozialdemokratie sowie der freien und christlichen Gewerkschaften, die sich einem autoritären System entgegenstellten. Derartige Interessen waren allerdings nicht erst im Januar 1933 wirksam, sondern fügen sich ein in das Bündel jener längerfristig angelegten und fortwirkenden Ursachen, die zum Untergang dieser ersten Demokratie in Deutschland beitrugen. Da Gewichtung und Verknüpfung der zusammenwirkenden Ursachenstränge durch das Quellenmaterial nicht zwingend vorgegeben sind, unterliegen die diesbezüglichen Interpretationen dem zeitbedingten und individuellen Erkenntnisinteresse sowie der jeweiligen Perspektive des einzelnen Forschers oder einer ganzen Forschergeneration, wie Kolb betont. Sozialgeschichtliche Grundlagen und Gruppenmentalitäten. Von ihren turbulenten Anfängen bis zur Beseitigung durch das NS-Regime hat die Weimarer Republik nicht einmal anderthalb Jahrzehnte bestanden. Ihre Bürger waren weit überwiegend im Kaiserreich aufgewachsen und hatten den Ersten Weltkrieg durchlebt. Die in diesen Zeiten erhaltenen Prägungen, ihre gesellschaftlichen Bindungen und politischen Vorstellungen brachten sie mit in die nun demokratisch verfasste neue Ordnung. Die gesellschaftlichen Eliten der Weimarer Republik, so Peter Logerich, waren antidemokratisch geprägt. Die Loyalität ihrer Staatsdiener galt zum großen Teil der Monarchie. Antirepublikanische Ressentiments existierten in staatlichen Behörden, im Justizapparat und in der Reichswehr. Ausschlaggebend für den Untergang der Republik waren sie laut Hagen-Schulze aber nicht, weil sich diese Tendenzen etwa anlässlich des Kapp-Putsches als beherrschbar erwiesen hatten, abhängig allerdings vom Machtbewusstsein in Parteien und Regierung. Die politische Orientierung der verschiedenen Sozialmilieus in der Weimarer Republik lässt sich vier groben Richtungen zuordnen. Das konservative Lager wurzelte wesentlich in den Kreisen der protestantischen Großgrundbesitzer Ostelbiens, in dem Teil des städtischen Bürgertums, das ebenfalls protestantisch geprägt war, hatten die Nationalliberalen und die bürgerlichen Mittelparteien ihre Hochburgen. Katholiken aller Schichten unterstützten traditionell die Zentrumspartei und die nach dem Ersten Weltkrieg in Sozialdemokraten und Kommunisten gespaltene Arbeiterbewegung war in Gewerbegebieten und städtischen Industrieagglomerationen zu Hause. Diese Spaltung in Sozialdemokraten, die auf Erhaltung der Republik setzten, und Kommunisten, die ihre Zerschlagung betrieben, gehört zu den von Anbeginn wirksamen schweren Belastungsfaktoren des Weimarer Staatswesens. In den gesellschaftlichen Mittelschichten löste der sich fortsetzende industriegesellschaftliche Wandel teilweise Verunsicherung und soziale Staatssorgen aus, die sich in wirtschaftlichen Krisenzeiten potenzierten. Zwischen 1907 und 1925 fiel der Anteil der Selbstständigen von 19,6% auf 15,6%, während der Anteil der Angestellten und Beamten von 10,3% auf 17,3% anstieg. Massenarbeitslosigkeit und schwere Einkommensverluste zur Zeit der Weltwirtschaftskrise brachten der NSDAP gerade aus diesen Schichten hohe Stimmenzuwächse. Große Teile der Gesamtbevölkerung aus Lohnarbeiterschaft und gesellschaftlichen Mittelschichten hatten keine belastbare Bindung an die Republik aufgebaut, wie sich in der Krise zeigte. In den politischen Lagern überwog der Parteienpatriotismus, die Bereitschaft zum demokratischen Kompromiss. Das Schlagwort von der Republik ohne Republikaner markiert trotz der enthaltenen Übertreibung ein zentrales Manko der Weimarer Demokratie. Gegen das Zusammenspiel der Gegner des parlamentarischen Systems in Wirtschaft, Armee, Bürokratie und Justiz standen die wenigen Verteidiger der Demokratie aus der Sicht Mommsens zum Schluss auf verlorenem Posten. So konnten den alten Eliten in der autoritären Wende unter den Präsidialkabinetten zwischen 1930 und 1932 die gewollte Zerstörung der angeschlagenen parlamentarisch-demokratischen Institutionen gelingen. Entscheidende Voraussetzung der Machtübertragung an Hitler war jedoch die im Juli 1932 erlangte und in der Novemberwahl trotz Verlusten behauptete Massenbasis der NSDAP, die sie zur mit Abstand stärksten politischen Kraft im Reichstag machte. Strukturelle Defizite des politischen Systems: Die politischen Strukturen der Weimarer Republik ergaben sich aus den Ergebnissen der Novemberrevolution, wurden gestaltet von den maßgeblichen Parteien in der Nationalversammlung, dann im Reichstag und in den Länderparlamenten und waren seit 1919 mit vorgegeben durch die Weimarer Verfassung. Auch die Revolutionsergebnisse, das politische Agieren der Parteien und die Merkmale der Weimarer Verfassung wurden und werden in der historischen Forschung im Hinblick auf ihren möglichen Beitrag zum Scheitern der Weimarer Demokratie erörtert. Außerhalb der spezifisch marxistisch ausgerichteten Forschung wird ein Rätesystem als gegenüber dem parlamentarischen System bessere nachrevolutionäre Alternative kaum noch in Betracht gezogen. Nicht-Einberufung der Nationalversammlung und gewaltsame Sozialisierung der Wirtschaft hätten laut Hagen-Schulze Bürgerkrieg bedeutet und die parlamentarisch-demokratische Entwicklung bereits im Ansatz zunichte gemacht. Jenseits der Grundsatzentscheidung für das parlamentarische System werden in der Forschung aber gravierende Versäumnisse in dieser revolutionären Umgestaltungsphase geltend gemacht. Denn mögen die Räte größtenteils auch ihrem Selbstverständnis nach nur ein Notbehelf in der parlamentslosen Übergangsperiode gewesen sein, so konnten sie eine energische regierungsseitige Reformpolitik doch unterstützen. Möglich waren 1918 vorbeugende Strukturreformen. Erste Schritte in Richtung auf eine Demokratisierung der Verwaltung, der Schaffung eines republikloyalen Militärwesens, der öffentlichen Kontrolle wirtschaftlicher Macht bis hin zur Vergesellschaftung des Montansektors. Nicht möglich war jener radikale Bruch mit der Vergangenheit, dessen es bedurft hätte, um die gesamte Erblast des kaiserlichen Obrigkeitsstaates abzuschütteln. Die in den Anfängen der Novemberrevolution verpasste Chance, durch Reformen demokratiewidrige Strukturen zu verändern, habe, so Kolb, ein Übermaß an gesellschaftlicher Kontinuität zwischen kaiserlichem Obrigkeitsstaat und demokratischer Republik zur Folge gehabt und viele Sozialdemokraten daran gehindert, sich mit dem neuen Staat zu identifizieren. Die sozialdemokratische Machtscheu schwächte die parlamentarische Demokratie und gab den ohnehin starken antiparlamentarischen Kräften im Bürgertum zusätzlichen Auftrieb. Geht es im Kontext der Weimarer Republik um die Rolle der Parteien, so wird mitunter die These von der Selbstpreisgabe der Weimarer Demokratie vertreten. Es habe in ihnen an Einsicht und Kompromissfähigkeit gefehlt, was speziell das Auseinanderbrechen der Großen Koalition im März 1930 zeigte. Allerdings gab es ähnliche Probleme schon seit der Reichstagswahl 1920, nach der die Weimarer Koalition keine Mehrheit mehr besaß, sondern nur noch spannungsreiche Große Koalitionen unter Einschluss der DVP oder Reichskoalitionen vom Zentrum bis zur DNVP als Mehrheitsregierungen möglich waren. Während die erstere Konstellation in der Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht zusammenpasste, war die zweite in der Außen- und Kulturpolitik kaum auf einen Nenner zu bringen. Mit der Vertagung des Streits um die Arbeitslosenversicherung hätte die SPD die Große Koalition wohl bis zum Herbst desselben Jahres noch erhalten können, meint Winkler. Die Kompromissbereitschaft der Parteien könnte aber in dieser Situation zusätzlich darunter gelitten haben, dass seit Januar 1930 inoffiziell bereits laut über eine Hindenburg-Regierung nachgedacht wurde, über ein Präsidialregime also. Die Kompetenzen des Reichspräsidenten laut Weimarer Verfassung, die es ihm ermöglichten, einen Reichskanzler nach eigenem Gutdünken zu ernennen und zu entlassen, ihn durch Notverordnungen von der parlamentarischen Gesetzgebung freizustellen und den Reichstag im Falle der verfassungskonformen Obstruktion gegen das Präsidialregime aufzulösen, werden als Ursachenfaktoren für den Untergang der Weimarer Republik ambivalent eingeschätzt. Hatten sie unter Reichspräsident Ebert 1923 zur Krisenbewältigung nicht unerheblich beigetragen, so führten sie unter Reichspräsident Hindenburg ab 1930 zur massiven Schwächung und zunehmenden Aushöhlung des parlamentarischen Systems. Andererseits stellt sich die Frage, ob die Weimarer Republik ohne die präsidiale Reserveverfassung nicht sogar schon früher zugrunde gegangen wäre. Als Konstruktionsfehler in der Verfassung ist mitunter auch das Verhältniswahlrecht angesprochen worden, das der Zersplitterung Vorschub geleistet und die Bildung funktionsfähiger Koalitionen im Reichstag erschwert habe. Mangels Gegenprobe bleiben derartige Überlegungen allerdings hypothetisch, etwa auch die, dass durch ein Mehrheitswahlrecht der Aufstieg der NSDAP hätte verhindert werden können. Ohnehin war die Einführung der Verhältniswahl nach den Erfahrungen mit dem Wahlrecht im Kaiserreich für die Sozialdemokraten eine Kernforderung, die aber auch von den bürgerlichen Parteien befürwortet wurde. Als Mangel der Konsequenzen im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gezeitigt hat, gilt die fehlende Wertbindung der Weimarer Verfassung, die infolgedessen mit qualifizierter Mehrheit beliebig verändert werden konnte. Verteidiger der Weimarer Verfassung hatten hinsichtlich der Werte, die sie ihrem Handeln zugrunde legten, verfassungsseitig keinen Vorteil gegenüber Republikfeinden. Anhaltende Kriegsfolgelasten und tiefgreifende Wirtschaftskrisen. Im Bewusstsein ihrer Bürger lastete auf der Weimarer Republik nicht so sehr das Erbe des Kaiserreichs als vielmehr der Versailler Vertrag mit seinen Bestimmungen, Auflagen und Folgewirkungen. In nichts anderem war man politisch so einig wie in der Weigerung, diese Konsequenzen der Niederlage zu akzeptieren. Die tatsächlich resultierenden materiellen Lasten haben dabei nicht die wichtigste Rolle gespielt, auch nicht die Entstehung und der Verlauf der großen Inflation oder der Weltwirtschaftskrise. Die Beurteilung des Inflationsgeschehens der Nachkriegszeit ist in heutiger Forschung nicht mehr einhellig negativ. Sie ermöglichte bei relativer Vollbeschäftigung zunächst eine im Außenvergleich störungsarme Umstellung von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft. Die mit der Hyperinflation einhergehende Enteignung betraf die Mittelschichten zwar nicht im Ganzen, wurde aber doch für viele zu einer sozialpolitisch hochbrisanten Katastrophenerfahrung, in der sie proletarisiert, politisch haltlos und für den Nationalsozialismus anfällig wurden. Gegenüber der Vorkriegszeit ging Deutschland wirtschaftlich erheblich geschwächt aus Krieg und Inflation hervor. Der konjunkturelle Aufschwung zur Zeit der relativen Stabilisierung glich einer Scheinblüte und ging einher mit relativer Stagnation. Das geringe Wirtschaftswachstum, so Detlef Peukert, verengte die Handlungsspielräume, die die politischen und sozialen Neuerungen der Weimarer Republik für die verschiedensten Bevölkerungsgruppen akzeptabel gemacht hätten. wo es nicht nur keine Zuwächse zu verteilen gab, sondern sogar Abstriche an der Substanz vorgenommen werden mussten, radikalisierten sich alle Verteilungskämpfe und vertieften sich die Segmentierungen und Polarisierungen der Gesellschaft, in der sich zum Schluss nur noch ebenso unversöhnliche wie für sich genommen handlungsunfähige gegnerische Lager gegenüberstanden. Gerade in der Wirtschafts- und Sozialpolitik habe es einen Umschwung von der Reformverheißung über die Handlungsblockade bis zur Zurücknahme von Errungenschaften gegeben, indem die Unternehmer gegen Gewerkschaftsstaat und Sozialstaat mit Lohnabbau und Arbeitszeitverlängerung zu Felde zogen. Zu Beginn der Weltwirtschaftskrise war der Legitimationsverlust der Republik laut Peukert schon erschreckend weit fortgeschritten. Doch wer den damaligen Parteien mangelnde Kompromissbereitschaft vorhalte, müsse doch zeigen, auf welche materiellen Grundlagen man sich für Kompromisse unter den Bedingungen der Krise hätte stürzen können. Der Zerfall in Weltanschauungs- und Interessensparteien war demnach Ausdruck einer tiefgreifenden Zersplitterung der Gesellschaft. So wurden die Basiskompromisse von 1918, 1919 unterminiert statt ausgestaltet, bis sich die Partner von 1918 aus dem ausgehöhlten Gebäude der republikanischen Ordnung zurückzogen und für die alten Eliten seine Reste zum Einsturz brachten. Ob es eine Alternative zu Brünings konjunkturschädlicher und prozyklischer Spar- und Deflationspolitik gab, ist umstritten. Der Hungerkanzler ist von der historischen Forschung schon früh kritisiert worden. 1979 stellte der Wirtschaftshistoriker Knut Borchert dagegen die These auf, eine antizyklische Finanzpolitik im Sinne John Maynard Keynes sei 1931/32 weder machbar noch wünschenswert gewesen, da Deutschlands Kernproblem nicht eine Nachfrageschwäche, sondern zu hohe Reallöhne gewesen seien. Damit löste er eine intensive Kontroverse aus. Seine Gegner, wie der Berliner Wirtschaftshistoriker Karl Ludwig Holtfrierich, hielten dagegen, dass die Lohnentwicklung der 1920er Jahre im internationalen Vergleich nicht exorbitant gewesen sei. Zudem habe es auch vor der Veröffentlichung von Keynes Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes 1936 realistische Überlegungen zu einer Konjunkturankurbelung durch Deficit Spending und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gegeben. So etwa von Wilhelm Lautenbach, einem hohen Beamten des Reichswirtschaftsministeriums, den WTB-Plan der Gewerkschaften oder der Wagemann-Plan des Präsidenten des Statistischen Reichsamtes. Noch heute ist die Frage, ob in kontrafaktischer Sicht eine andere Politik möglich und sinnvoll gewesen wäre, umstritten. Der Wirtschaftshistoriker Albert Ritschl etwa verneint die Frage und verweist auf die deutschen Zahlungsbilanzprobleme. Der Gesellschaftshistoriker Hans-Ulrich Wehler urteilt dagegen, Brüning habe eine aktive Konjunkturpolitik, die durchaus möglich gewesen sei, abgelehnt, um eine erneute Inflation zu verhüten, vor allem aber um durch den Nachweis der deutschen Zahlungsunfähigkeit eine Streichung der Reparationen zu erreichen. Die These, dass Brünings Ziel, die Reparationsverpflichtungen loszuwerden, absolute Priorität über seine Wirtschafts- und Finanzpolitik gehabt habe, ist weit verbreitet. Sie wird bestritten von den Reparationshistorikern Bruce Kent und Philipp Haidt, sowie von dem Berliner Zeithistoriker Henning Köhler, die annehmen, dass Brünings Minderheitsregierung die Revision des Young-Plans nicht nach einem schlüssigen Konzept angegangen sei, sondern aus innenpolitischen Gründen, um der nationalstaatlichen Öffentlichkeit Aktivität zeigen zu können. Ihre Wirtschafts - und Finanzpolitik hätten Brüning und seine Mitarbeiter nicht aus reparationspolitischen Zwecken betrieben, sondern weil sie sachlich von ihr überzeugt gewesen seien. Fehler und Versäumnisse der politisch Verantwortlichen. Außer den gesellschaftsgeschichtlichen, strukturpolitischen und wirtschaftsbezogenen Gründen für das Scheitern der Weimarer Republik waren auch Einfluss und Handeln von Personen in herausgehobener Stellung und Verantwortung von der Geschichtswissenschaft hinsichtlich ihres Wirkungsbeitrags im demokratischen Niedergangsprozess geprüft, speziell in der Ära der Präsidialkabinette. Reichspräsident Paul von Hindenburg musste aufgrund seiner militärischen Karriere und monarchischen Prägung im Kaiserreich, wegen seiner Hauptrolle bei der Verbreitung der Dolchstoßlegende und wegen seiner Zugehörigkeit zum konservativen ostpreußischen Großgrundbesitzmilieu den Anhängern der Republik bereits seit der Wahl 1925 als reaktionär verdächtig sein. Er verkörperte an der Spitze des Staates die eingetretene Reichsverschiebung der politischen Machtgewichte, forderte und förderte autoritäres Regierungshandeln. Dabei sah er sich jedoch auch in verfassungswahrender Funktion und verweigerte eklatantem Verfassungsbruch seine Machtmittel. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler lehnte er mit deutlichem Hinweis auf dessen diktatorische Ambitionen und den hochfahrenden Machtanspruch seiner gegenwärtigen Anhängerschaft lange entschieden ab. Dass er im Januar 1933 nachgab, lag weniger an ihm selbst als an den Ratgebern in seinem Umfeld, die das dynamische Potenzial Hitlers und seiner Gefolgsleute unterschätzten. Umstritten sind Politik und Rolle Heinrich Brünings, der als erster Kanzler in der Reihe der Präsidialkabinette von Hindenburg ernannt wurde. Dazu gehört auch sein Agieren beim Auseinanderbrechen der Großen Koalition im März 1930. Hindenburgs Staatssekretär Otto Meißner und der deutschnationale Abgeordnete Kuno Graf Westarp fassten im Januar 1930 eine neue Regierung ins Auge, die sowohl antimarxistisch als auch antiparlamentarisch sein und eine Wandlung in Preußen, das heißt eine Ablösung der sozialdemokratisch geführten Landesregierung von Otto Braun mit sich bringen sollte. Die Frage, ob die Große Koalition an einer inneren Krise des Parteienstaats oder an den Absichten Hindenburgs und der Reichswehrführungen scheiterte, war in den 1950er Jahren Gegenstand einer Kontroverse zwischen Werner Conze und Karl Dietrich Bracher. Die Frage wird bis heute kontrovers diskutiert. Einigkeit besteht dagegen darüber, dass das Ende der Regierung Müller am 27. März 1930 eine wichtige Zäsur darstellte. Der Historiker Arthur Rosenberg ließ seine 1935 erschienene Gesamtdarstellung der Weimarer Republik damit enden, was danach kam, war für ihn nur noch Epilog. Heinrich August Winkler urteilt, dass mit dem Regierungsantritt Brünings die Zeit relativer Stabilität zu Ende ging und die Auflösungsphase der ersten deutschen Demokratie begann. Hinsichtlich der Kanzlerschaft Franz von Papens mit verstärkt autoritären Zügen werden zwei gegensätzliche Optionen des Regierungsschutzes erwogen. Einerseits wird die im Wesentlichen resignative Hinnahme des Preußenschlags durch die SPD-Verantwortlichen mit Otto Braun und Karl Severing an der Spitze sowie durch die Gewerkschaften problematisiert. Dabei kommt jedoch auch die jüngere Forschung nicht zu dem Ergebnis, dass die Ausrufung des Generalstreiks oder der Appell zum bewaffneten Widerstand etwa an die preußische Polizei und an die Eiserne Front wahrscheinlich Erfolg gehabt hätte. Dagegen standen nicht nur die Verbände der NSDAP, sondern auch ein zu erwartender Reichswehreinsatz von durchschlagender Wirkung. Andererseits werden die Chancen eines noch einseitiger autoritär gegründeten Regimes erwogen, die es Papen mit der Verhängung des Staatsnotstands und der Aussetzung von Neuwahlen auf unbestimmte Zeit anstrebte. Da Hindenburg einen solchen Verfassungsbruch in den entscheidenden Momenten aber ablehnte, konnte die Republik auf diesem Wege allenfalls hypothetisch gerettet werden. Auch Kurt von Schleicher als letzter Reichskanzler vor Hitler bereitete, nachdem seine anderen Pläne gescheitert waren, für den eigenen Verbleib im Amt die Ausrufung des Staatsnotstands vor und scheiterte damit ebenfalls bei Hindenburg. Die Reichswehrführung war allerdings bereits gründlich vorbereitet auf die für diesen Fall anstehenden Aufgaben. Unter den Voraussetzungen einer Präsidialregierung, die vielleicht die Wirtschafts- und Staatskrise hätte überstehen können, nennt Longerich soziale Zugeständnisse und eine aktive Krisenbekämpfungspolitik, wie sie mit Schleichers Querfrontkonzept am deutlichsten verbunden war. Doch kam dieser Ansatz Schleichers, der sich bei Hindenburg seinerzeit sowohl für Brünings wie auch für Papens Berufung eingesetzt hatte, zu spät, um die Vertrauensverluste auszugleichen und die verlorenen Hoffnungen mit Hilfe eines erst noch umzusetzenden Programms nachhaltig wiederzubeleben. Sicherlich, heißt es bei Mommsen, hätte dies im August 1932 größere Chancen gehabt, als nach der Diskreditierung des Präsidialsystems durch die dilettantischen Alleingänge von Papens. Sie hörten den Artikel Weimarer Republik aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie. Der Text steht unter der Creative Commons Attribution Share Alike Lizenz.